ist etwas Besonderes. Und ich habe das euch am Freitag schon gesagt bei unserer Generalprobe. Also es gab keine Trockentaufe, aber nichtsdestotrotz sind wir das nochmal durchgegangen, dass ich diesen Text, den ich zugrunde gelegt habe, eigentlich vorher ausgesucht habe. Und dann haben wir festgestellt, der passt sehr gut. Also, liebe Alicia, liebe Anastasia, liebe Romina und liebe Sarah, Taufe ist geschafft, durchatmen. Ihr seht genauso schick aus wie vorher, also da hat sich wenig dran geändert. Das stimmt. Ja, vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert, Taufkleidung haben wir abgeschafft, weil eigentlich das kontraproduktiv ist. So erst sich so weiße Kleider anziehen, fürs Bild für den alten Menschen und dann hinterher zu sagen, so jetzt ziehen wir etwas anderes. Haben wir gesagt, nein, eigentlich Altersklamotten, alter Mensch, fesche Klamotten, neuer Mensch. Ich glaube, das gibt es viel, viel mehr wieder. Wir haben euer ganz persönliches Bekenntnis zu Jesus gehört. Ich war am Freitag so froh und happy, das schon mal vorab sozusagen gehört zu haben. Das ist etwas Besonderes. Und ihr habt euer Leben in die Hände von Jesus Christus gegeben. Nicht nur für diesen viel zu kurzen Moment der Taufe eigentlich, sondern wirklich für das ganze Leben. Dauerhaft wollt ihr ihm folgen, mit ihm unterwegs sein. Taufe, das hatten wir eben, klang eben schon an, Taufe ist kein Abschluss, sondern eigentlich der Startschuss. Damit geht's eigentlich erst richtig los. Und dieser Glaube, euer Vertrauen wird, das kann ich euch versprechen, herausgefordert werden. Das wird an einigen Stellen, da werden manchmal dicke Brocken im Weg liegen. Ich will euch nicht Angst machen. Aber das Passwort wird uns gleich auch in diesen Versen deutlich vor Augen gestellt werden, wie spannend das sein kann und manchmal geradezu gefährlich. Und wie können wir, nicht nur ihr, sondern wir allgemein, wie können wir mit Gott leben, wie können wir überleben? Manch einer, der so einen Schritt gegangen ist, der hat die Erfahrung gemacht, jetzt kam das zum Teil knüppeldicke. Da ging der Kampf erst richtig los. So ein Herrschaftswechsel, der bleibt nicht unwidersprochen. Dieses Bekenntnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt hat Auswirkungen. Denn Gottes Gegenspieler, der Satan, dem ist dran gelegen, euch Steine in den Weg zu legen. Wie jedem anderen von uns auch. Ich habe im Vorfeld heute eine WhatsApp bekommen, wo ich dachte, oh Mist, da ist auch wieder jemand unter Beschuss geraten. Oder ich habe es im Vorfeld gehört, ja, das Feld wird uns nicht kampflos überlassen. Also es wäre falsch zu sagen, einmal mit Jesus, der Himmel steht offen und das geht jetzt nur noch steil bergauf. Tut mir leid, wenn ich das versprechen würde. Das wäre geradezu gefährlich falsch, sondern die Bewährungsprobe kommt im Alltag. Und deswegen auch dieses Thema der Kampf des Glaubens. Und damit ihr dem bestehen könnt, können wir von Erfahrungen lernen, profitieren, die schon ja, einige Jahrhunderte, Jahrtausende auf dem Buckel haben. Und zwar die Erfahrung von Mose, von Aaron, von Hur, von Josua. Und ich möchte mich mit euch allen, auf dieses Kampffeld begeben. Ich lese uns dazu einige Verse aus 2. Mose 17. Dort heißt es, als die Israeliten nach Rephidim kamen, rückten die Amalekiter an, um gegen sie zu kämpfen. Mose forderte Josua auf, wähle geeignete Männer für unser Heer aus und zieh morgen gegen die Amalekiter in den Kampf. Ich werde währenddessen oben auf dem Hügel stehen und den Gottesstab in der Hand halten. Josua gehorchte Moses Befehl und zog gegen die Amalekiter in die Schlacht. Unterdessen stiegen Mose, Aaron und Hur auf die Anhöhe. Solange Mose seine Hand mit dem Stab emporhielt, waren die Israeliten überlegen. Wenn er jedoch die Hand sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Mit der Zeit wurden Moses Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen Stein und Mose setzte sich darauf. Die beiden stützten seine Arme, jeder auf einer Seite. Auf diese Weise blieben Moses Arme bis zum Sonnenuntergang beständig nach oben gestreckt. So errang Josua einen vollständigen Sieg über dieses über das amalekitische Heer. Danach sagte der Herr zu Mose, schreibe, was geschehen ist, zur Erinnerung auf eine Schriftrolle. Schärfe Josua ein, dass ich die Amalekiter vollständig auslöschen will. Niemand soll sich mehr an sie erinnern. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, mein Feldzeichen ist der Herr. Er sagte, die Hand an den Thron des Herrn, durch alle Generationen wird der Herr gegen die Amalekiter Krieg führen. Kurz zum Hintergrund dieser Episode aus dem Volk Israel. Das Volk ist unterwegs, es war ausgezogen aus Ägypten und war auf dem Weg in das Gelobte, das Versprochene, das Land, wo sie eigentlich hingehen sollten. 430 Jahre lang hatten sie in Ägypten gelebt, waren unterdrückt worden und jetzt war Perspektive Freiheit, Perspektive neues Beginnen, Perspektive neues Leben. Und auf diesem Weg sozusagen ein Stein, von dem ich eben geredet habe, das waren jetzt die Amalekiter. Ein Volk, was ihnen den Weg verlegte, ein Nomadenvolk in der Wüste lebend. Ich weiß nicht, aber ich habe den Eindruck, dass es herausfordernd in Zeiten des Krieges auf so einen Text zurückzugreifen. Dann zu sagen, ja, müssen wir jetzt auch noch im Gottesdienst vom Krieg hören? Muss das denn sein? Krieg in der Ukraine, Krieg im Gazastreifen und. Aber wir können etwas lernen. Lernen für unseren Glauben, lernen für unser Leben mit Jesus. Hier und heute als Einzelne, aber auch für eine ganze Gemeinde. Und es ist ein Beispiel, wie man sich gegen die Angriffe des Lebens oder im Leben und die listigen Anläufe, so heißt es, des Feindes Gottes, also des Satans, das heißt ja nur Gegner, wehren kann. Und wie wir eben gehört haben, es ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, überhaupt nicht, sondern wir können diesen Kampf nur gemeinsam bestehen. Und das ist auch die Chance für euch, ihr steht nicht alleine da, am Start sozusagen. Christen sind keine Einzelkämpfer, sondern Teamplayer, nenne ich das mal. Also miteinander unterwegs. Und dieser Kampf, der findet auf drei Ebenen statt. Und das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig. Einmal diese praktische Ebene, wo es um den aktiven Kampf geht. Josua, in der Bibel haben ja Namen eine Bedeutung. Josua heißt Jahwe rettet. Also nicht Josua rettet, sondern Gott rettet. Er erhält den Auftrag, such die geeigneten Männer und dann gehst du, bitteschön, stell dich dem Feind in den Weg, stell dich dem Feind. Wir stehen oftmals nicht in einem offenen Kampf gegen irgendwelche Gegner. Auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt sieht es allerdings anders aus. Da wird gekämpft, da wird gestorben. Wir fühlen uns dem oft hilflos gegenüber und sagen, ja, man würde gerne anders. Wir können für den Frieden beten, ja. Aber oft verschwimmen hier auch die Grenzen. Wer ist Angreifer, wer ist Verteidiger? Ist das eine angemessene Verteidigung? Und. Fragen über Fragen. Und in der Bibel kommen weitere Fragen dazu. Für uns ist es mich manchmal schwer zu verstehen, wenn Gott einen Krieg beauftragt. Wenn Gott sein Volk unter seinen Schutz stellt und ein anderes Volk zu seinem Feind erklärt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, Antworten drauf zu geben. Zum Teil, ich kann es nur andeuten, ist es Gottes Strafgericht. Weshalb? Wegen der Götzenanbetung, Abgötterei. Aber wer wir sind, das verstehen und wer sind wir, dass wir das so einfach mal schnell begreifen, verstehen, schlucken können. Halten wir uns lieber an das, was wir begreifen können. Christsein ist keine Freizeitbeschäftigung, kein Hobby. Der eine näht, der andere, was weiß ich, bearbeitet seinen Schrebergarten. Christsein ist nichts für ein paar Spezialisten. Das heißt, Christsein ist, so habt ihr es auch bekannt, Jesus-Nachfolge. Das heißt, da geht einer vorweg und wir gehen hinteran. Und eben, es umfasst ein ganzes Leben lang, in allen Bereichen. Und nicht nur in so einem kleinen, schmalen Segment. Und genau das passiert im Alltag. Es erfordert unsere ganze Kraft. unseren ganzen Mut und unsere ganze Entschlossenheit, gerade dann, wenn Gegenwind kommt, wenn wir lächerlich gemacht werden, wenn man meint, das muss doch alles ganz anders aussehen. Und dann den Mut zu haben, Jesus nicht zu verleugnen, nicht abzutauchen, sich nicht anzupassen, zu verstecken, das Mäntelchen nicht nach dem Wind zu hängen, sondern zu sagen, ja, so wie Josua, ich möchte für Jesus kämpfen. Wir brauchen solche Kämpfer, die den Mund aufmachen. Wenn du dich taufen lässt, ist ein ganz einfacher Satz, aber es ist, glaube ich, schwer durchzuhalten. Wenn du dich taufen lässt, gehörst du zu Gottes Armee. Das heißt, du gehörst auf seine Seite. Paulus sagt das im Epheserbrief ausgedrückt in diesem Bild von der geistlichen Waffenrüstung. Er sagt, zieht euch an, nicht warm an, sondern zieht euch geeignet an. Und er nennt das, was wir brauchen, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und. Hier ist unsere Front. Hier gilt es, Glauben zu bewahren, nicht aufzugeben, dem Feind entgegenzutreten, für biblische Werte einzutreten. Und ich glaube, das ist umso schwerer, wenn uns andere erzählen wollen, das ist heute normal, das ist mehrheitsfähig, das ist zeitgemäß, das, was in der Bibel steht, hey Leute, das müssen wir anpassen. Genau da zu sagen, nein, da machen wir nicht mit. Gottes Wort, daran halten wir uns. Und die andere Front, glaube ich, ist oft auch in der Mitarbeit in der Gemeinde. Sozusagen, ja, wer vorne steht, der hat Beachtung. Ist immer toll. Die sieht man. Aber wie sieht es an den anderen Stellen aus? Pflege des Gartens. Das sieht doch keiner. Oder doch, wenn es nicht passiert, sieht man es. Ja. Oder die Reinigungskräfte, die dafür sorgen, dass es sauber ist. Oder gleich Kirchencafé oder Gemeindecafé. Wie gehen wir um mit Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein? Wenn ich mir das vorstelle, damals, wenn Josuas Leute gesagt hätten, ja, also jetzt haben wir keinen Bock mehr, wir gehen jetzt nach Hause, es war lange genug, 3 Stunden Arbeit, Schluss mit lustig. Paulus ermutigt seinen Freund und Mitarbeiter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Das heißt, er sagt, da vorne, da guck hin und nicht nur auf diesen Moment. Ein zweiter Gedanke, die geistliche Ebene. Erst habe ich ja gedacht, der Mose sagt, der macht das nicht einfach. Er sagt, Josua, geh mal da runter und mach du mal Kampf und ich gehe in Sicherheit, ich stelle mich da oben hin und ich gucke mir das Ganze von oben an und dann schauen wir mal. Ganz im Gegenteil. Mose steht für das ganze Volk bei Gott und er hat seinen Gottesstab dabei. Das hat nichts damit zu tun, dass er schwer oder schlecht zu Fuß ist, sondern dieser Gottesstab, der hatte Bedeutung. Mit diesem Stab hatte er das Wasser des Nils in Blut verfärbt. Und er hatte Wasser aus dem Felsen hervorgebracht. Er hatte das Schilfmeer geteilt. Also dieser Stab war ein Symbol für das Volk, zu sagen, hier ist Gott am Werk. Und er hat diesen Stab hochgehalten, wie eine Art Zepter. Gott kämpft für euch. Ich wünsche euch diese Erfahrung auch, dass ihr sowas erlebt. Gott kämpft für mich. Und da sind Menschen, die sind an meiner Seite, Kämpfer, die wirklich stehen für mich ein. Er hält die Verbindung zu Gott. Beim Handy wissen wir, wenn wir schlechten Empfang haben, dann ist das manchmal schwierig. Hier geht es genau um diesen Empfang, diese Nähe zu Gott. Viele Kämpfe unseres Lebens werden eben nicht auf der sichtbaren Bühne ausgetragen, sondern gerade da geht es um die unsichtbare Welt. Und deshalb ist es gefährlich, wenn wir, also ob persönlich oder auch in der Gemeinde, das Gebet vernachlässigen, sagen, ich brauche Gott nicht. Ich komme sehr prima alleine zu Rande und im Zweifelsfalle ein Stoßgebet hilft ja auch noch. Wir brauchen diesen permanenten, die Standleitung, den Draht nach oben, die Anbindung zu Gott. Und wir brauchen Beter, die treu und zuverlässig genau das machen, was ein Mose getan hat. Beten, das ausdrücken, das Gott sagen. Für Politiker, für Arbeitskollegen, für Nachbarn, für Freunde, für Familien, für Kranke und. Martina hat das im Krankenhaus erlebt. Selber nichts zu können, da zu liegen und mit einem Mal anfangen zu beten. Gemeindeliste rauf und runter für Freunde. Und im Zusammenhang mit der geistlichen Waffenrüstung, das wird oft übersehen, da hat ein Paulus aufgefordert, betet und bittet zu jeder Zeit, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu beten. Und vielleicht muss ich das an der Stelle einflechten, Heilige sind die Menschen, die zu Gott gehören. Das sind nicht die Heiligen, die in der katholischen Kirche heilig gesprochen werden, sondern heilig, du bist heilig, ein heiliger Mensch, wenn du mit Jesus lebst. Also euch kann ich sagen, ihr seid Heilige. Nicht mehr als die andere auch, aber ihr seid Heilige. Genau euch gilt das. Aber dann macht mich das auch gleichzeitig nachdenklich, welchen Stellenwert hat bei uns das Gebet? Wenn wir uns treffen, in den Gottesdiensten und. Wir brauchen Beter. Und ich zitiere einfach mal Martin Luther, der hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Meine Erfahrung ist, das ist echt herausfordernd. Mir geht es manchmal nämlich ganz anders herum. Ich habe heute viel zu tun. Ach ja, mach mal erst dies und dann das und dann das. Ich glaube, Alicia, du hattest das gesagt. So, genau das. Und dann am Abend stelle ich fest, ja, eigentlich wolltest du ja das Gebet so ganz nach oben legen. Es ist nicht passiert. Mist, ich habe heute viel zu tun. Deshalb muss ich heute viel beten. Oder nochmal Luther, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Das ist ein toller Ratschlag, oder? Beides zusammen, ora et labora. Oder ich könnte das auch nochmal noch anders. Ich zitiere einfach mal. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Und dann lassen wir doch mal Gott zu Wort kommen, oder? Nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Also, wir brauchen Gott. Und dann nicht zuletzt gibt es noch, da waren ja noch zwei mehr, Aaron und Hur. Ich weiß nicht, wer von euch das mal ausprobiert hat, eine Tüte, eine Brick Milch in der Hand zu halten. Ich war ja fast versucht, das so am Anfang des Gottesdienstes mir ein Opfer zu suchen und zu sagen, so, du kannst dich jetzt hier vorne mal an die Seite stellen und jetzt hältst du mal, sehen, wie lange du das durchhältst. Mose hält tapfer seinen Stab da hoch die ganze Zeit und ja, und dann merken Aaron und Hur, der hält das nicht lange durch, weil der Kampf, der ging ja ziemlich lange. Also kommen Sie erstmal auf die ganz praktische Idee, den setzen wir mal auf den Stein, dann hat er schon mal Halt von unten. Wow, gute Idee. Dann das nächste, also die, und dann braucht er noch die Unterstützung, und zwar der Arme. Einer links, einer rechts und sie halten die Arme hoch. Und die Erfahrung war ja, wenn die Arme sinken, gewinnen die anderen. Und jetzt in dem Moment, wo es gehalten wird, da passiert hier etwas. Das heißt, Josuas Truppe unten, die behalten die Oberhand. Leute, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns die Arme hochhalten, die uns unterstützen, die ganz pragmatisch, oder die uns auf einen Stein setzen. Jetzt könnt ihr überlegen, was bedeutet das? Aber die helfen, vor Gott stehen zu bleiben. Ich habe in einem Handbuch zum Gebet für Leiter etwas, einen Begriff gefunden, den fand ich faszinierend. Da war die Rede von Gebetsbodyguards. Ist mir noch nie begegnet. Aber der Vorschlag war, für die Leiter sozusagen sich zu einem persönlichen Bodyguard zu machen, und zwar per Gebet. Bei den Promis, da kennt man das, das sieht man im Fernsehen, die laufen dann ganz wichtig in schwarz, dunkle Brille und laufen rum. Also ich bin mal gespannt, ob wir demnächst ein paar Gebetsbodyguards haben, die entsprechend verkabelt hier rumlaufen. Nein, im Ernst, solche Leute brauchen wir, die sagen, ich bete zuverlässig für jemanden. Und ihr habt gerade welche gehabt, eure Taufpaten. Und das ist ja nicht nur ein Moment, damit jetzt mal so ein paar Leute hier vorne stehen und sagen, so, habt ihr uns gesehen, wir sind hier und das war's jetzt, sondern zu sagen, nein, wir decken euch den Rücken, wir sind für euch da, wir helfen euch. Genau das. Also, ich brauche Menschen, die ich anrufen kann, wo ich sagen kann, mir geht's gerade bis hier oder da. Und jetzt bete dafür, ganz konkret. An wen denkst du? Wen rufst du an? Und ich möchte es auch noch praktischer werden lassen. Wir beten vor dem Gottesdienst bislang immer hier so in der sogenannten Sakristei. Wir haben gesagt, wir möchten das verlagern. Also wenn ihr sagt, ich möchte mit ein Stück Verantwortung übernehmen, mit Arme hochhalten, wir werden zukünftig in der Saalerweiterung beten miteinander. Das ist auch so eine Möglichkeit. Wie Aaron und Hur, Arme hochzuhalten, wer es nicht schon zu Hause tut, aber da auch noch mitzubeten, Menschen an unserer Seite, die den Himmel aufbeten sozusagen. Das miteinander tun und einander unterstützen, fördern, herausfordern, ermutigen. So, und jetzt ein letztes Bild, um das mal deutlich zu machen. Wir brauchen einander. Die Kämpfer und Macher, die brauchen die Beter und Fürbitter. Die Beter und Fürbitter brauchen die Unterstützer und Ermutiger. Und die brauchen wiederum die Kämpfer. All das zusammen braucht es. Wenn Josua nicht unten gewesen wäre, hätte Mose da gerne seine Arme hochhalten können. Die hätten ihn gerne hinsetzen können auf den Stein. All das nützt nichts, sondern es braucht alle drei. Alle drei Ebenen. Und wir sind oft vergesslich, deswegen brauchen wir sichtbare Zeichen. Damals hat Mose einen Altar gebaut. Er hat ihn mein Feldzeichen ist der Herr genannt. Also ein Zeichen der Dankbarkeit, ein Zeichen der Erinnerung. Solche Dinge brauchen wir. Und als er ermutigt das Volk und sagt, die Hand an den Thron Jahwes, die Hand an Gottes Thron, streckt eure Hände aus zu Gott und er wird antworten. Fleht ihn an. Und genau das steckt auch für uns ein Stück hinter in der Absicht mit diesen Kerzen. Sie sollen für euch eine Erinnerung, nicht nur war jetzt heute schön, lasst sie runterbrennen, fertig, aus die Laube, sondern es soll euch ein Stück Begleiter, Unterstützer, Erinnerungszeichen sein. Steht immer drauf, du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes. Für euch als Erinnerung, Ermutigung und Zeichen. Und jetzt denkt ihr anderen, ihr kriegt nichts. Doch, für euch habe ich auch etwas vorbereitet. Ich muss mal hier runtergehen und dann höre ich auch gleich auf. Und zwar so ein Kärtchen, da ist diese Szene drauf, die hat einen kleinen Schönheitsfehler, der hat keinen Stab in der Hand, aber ich glaube, den könnt ihr euch dazu malen, dazu denken. Mit diesen drei Dingen als Erinnerung, es könnte konkret werden für dich und dann kannst du überlegen, bei welcher Truppe bin ich? Bei Josua? Bin ich oben wie Mose und bete? Oder bin ich einer an der Seite von jemand anderen und unterstütze? Vielleicht ein Gebetsbodyguard. Aber auf jeden Fall ein wichtiger Mensch für in diesem Kampf, den wir miteinander gestalten können. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen ermutigt, das fortzusetzen. Ich sage ein fröhliches Amen dazu. Amen.